diese Chance, der Podcast der Firmenhilfe und Instart. Mit Marco Hapschick.
Und dies ist Folge 63 von Krise Chance, eurem Podcast mit Themen aus dem Alltag von Solo-Selbstständigen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Wir steigen direkt ein. Unser Thema heute ist nämlich spannend und grundsätzlich. Es geht um Veränderung. Veränderung im Unternehmen und Veränderung an dir selbst. Ich freue mich, dass ich dazu eine prima Expertin gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Silke Evers.
Vielen Dank.
Silke, du bist Kommunikations- und Organisationsberaterin und auch Coach. Meistens wirst du geholt für Change-Prozesse im Unternehmen. Erzähl uns doch mal davon.
Ja, also wie wir alle wissen, passieren ja viele Veränderungen an den Märkten, Digitalisierung, Strategien und so haben Unternehmen Schwierigkeiten, diese ganzen Veränderungen in ihren Alltag zu integrieren und zum Erfolg zu bringen. Weil traditionell das eher so projektartig gemacht wurde und Mitarbeitende nicht so mit auf die Reise genommen wurden. Und das funktioniert immer weniger.
Das heißt, Projekt war zu Ende und dann war Change-Prozess auch zu Ende.
Genau.
Also dann hat man so weitergemacht wie vorher.
Genau. Und dann hat, dann haben alle so weitergemacht wie vorher und haben eben nicht das Neue gemacht.
Okay.
Und komme ich eben quasi ins Spiel, wenn es darum geht, sozusagen, man sagt immer, die soziale Seite der Veränderung zu begleiten. Also was brauchen Mitarbeitende, um das zu verstehen, um das bewältigen zu können? Wer muss mit wem kommunizieren? Also diese ganzen auch Dialoge zu initiieren, um diese Veränderungen, die geplant sind, eben auch zum Erfolg zu bringen.
Und das macht dann den Unterschied? Also klappt das dadurch dann besser?
Das klappt in der Regel deutlich besser, wenn man als Change Manager nicht zu spät reingeholt wird. Mhm. Also ganz häufig ist es so, dass Veränderungen quasi schon auf der schiefen Bahn sind oder nicht gelingen und dann gesagt wird, oh, wir brauchen jemanden, der uns das, der uns hilft, das mal zu kommunizieren und den Leuten das zu erklären.
Das kommunizieren wir ein bisschen hinterher und dann wird das schon laufen.
Genau.
Und das ist wahrscheinlich nicht so, ne?
Ja, aber in der Regel ist es schon so, dass Mitarbeitende das sehr wertschätzen, wenn sie merken, dass ihnen zugehört wird, dass sie sagen dürfen, wo sie stehen in Bezug auf die Veränderung, was sie schwierig finden, was sie brauchen würden. Und dann komme ich eben oft mit quasi Vorschlägen für Dialogformate, Kommunikationsmaßnahmen. Manchmal bringt es dann aber auch noch Änderungen für den Change selber. Dass Projektleiter merken, ah, okay, vielleicht müssen wir das Projekt nochmal anpassen, ein bisschen anders aufsetzen und dann wird vielleicht ein Schuh draus. Also es ist sehr, sehr vielfältig, das Tätigkeitsfeld, das sind auch häufig Workshops, ja.
Aber Change bleibt tatsächlich eine Herausforderung, ne? Ich meine, das ist ja nicht gerade in der menschlichen Natur oder in der Biologie oder wo auch immer in der Natur vorgesehen, dass man so einfach sich dauernd verändert. Also wir mögen das ja eigentlich alle nicht, wenn wir ehrlich sind.
Guter Punkt.
Erzähl mal so von deinen Erfahrungen mit diesem Aspekt. Also kriegt man es dann doch gedreht?
Also es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die die Veränderungen treiben, häufig nicht verstehen, warum die Mannschaft nicht Juhu schreit und nicht alle sagen so, klar, super, das wollen wir, weil sie eben unterschätzen genau das, was du sagst, dass Veränderungen immer erstmal Befürchtungen, Fragen und aber auch Ängste auslösen, ne, weil also es sind dann so banale Fragen wie, wird dann mein Wissen noch gebraucht, werde ich hier noch gebraucht, kann ich das bewältigen, wie funktioniert das, also da entstehen einfach Ängste und genau, und wenn man aber fragt, so wo liegen die begründet und was würde helfen und darauf auch tatsächlich eingeht als Unternehmen, zumindest im Rahmen des Möglichen, dann bringt das durchaus eine Verbesserung.
Ja. Also wir nehmen mal mit, dass es also immer darum gehen muss, wenn ich in einem Unternehmen Dinge anpacken will, Dinge verändern will, dann muss ich diesen Prozess der Begleitung, der Umsetzung, der Kommunikation möglichst mitdenken. Denn am grünen Schreibtisch ist noch nie was Sinnvolles entstanden. Also man muss es ja irgendwie umgesetzt kriegen und da haben wir es mit Menschen zu tun.
Genau, umgesetzt kriegen und eben kommunizieren. Ne? Also Change Management ist ist vor allem Kommunikation. Ne? Und häufig ist es auch, dass ich quasi mit den Kunden eine sogenannte Change Story entwickle, weil häufig gar nicht klar ist, wofür machen wir das eigentlich? Ne, Geschäftsleitung denkt, ist doch total klar.
Genau.
Aber viele Leute wissen tatsächlich nicht, wohin geht eigentlich die Reise.
Ja.
Und gerade wenn es mal schwierig wird, ne, das heißt, man sieht irgendwie den Horizont nicht oder man hat mehr also Überstunden, was auch immer, dann ist es einfach unheimlich wichtig zu wissen, wofür man das eigentlich macht. Ne?
Ja.
Also was erreichen wir, wenn wir den Change erfolgreich bewältigt haben? Also was ist dann unser Gewinn? Was sind aber auch die Herausforderungen auf dem Weg dahin? Also diese transparente Kommunikation,
ja,
und nicht zu sagen, ja, wir schaffen das schon, wir müssen nur ordentlich alle reinhauen, sondern wirklich auch offen anzusprechen, was wird schwierig, was verlieren wir dadurch an liebgewonnenen Gewohnheiten, aber was gewinnen wir eben auch dadurch und welche Hilfestellungen könnt ihr von mir erwarten?
Ja, und einen Aspekt, den hast du gerade angesprochen, den kenne ich tatsächlich auch gut aus eigener Erfahrung. Man ist ja immer als Führungskraft so in seiner eigenen Blase. Man macht sich Gedanken, man denkt so, das ist doch völlig klar irgendwie,
ja,
aber es kann ja keiner in meinen Kopf gucken, solange ich nicht drüber geredet habe. Und dann muss ich schon nochmal kommunizieren, was ich überhaupt vorhabe,
genau,
und warum das Sinn macht.
Genau, und im Zweifel hast du ja auch andere Ziele als deine Mitarbeitenden. Mhm. Ne? Du guckst möglicherweise stärker auf den Markt, auf Unternehmensziele, während Mitarbeitende vielleicht noch stärker auf ihren eigenen Arbeitsbereich gucken, mhm, ne? Und nicht so den Blick fürs große Ganze haben.
Ja, das ist spannend. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ja hier bei Krise Chance, ist ja unsere Hörerschaft sind ja Kleinstunternehmen und oft Solo-Selbstständige. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was bedeutet Veränderung und Change in Organisationen.
Mhm.
Aber bei einem Solo-Unternehmen, da gibt es ja nur diese einzelne Person, da gibt es ja gar keine Organisation.
Ja.
Was mache ich denn da?
Ja, also es ist tatsächlich, dann sind wir eigentlich eher beim Thema, also was man in der Change-Begleitung hat, da guckt man ganz stark auch auf die Führungskräfte.
Mhm.
Ne, das heißt, Geschäftsführer sagen oft, dafür habe ich ja meine Führungsmannschaft, die machen das dann schon. Aber auch da wird häufig vernachlässigt oder unterschätzt, dass auch Führungskräfte Schwierigkeiten mit Veränderungen haben, sich selber fragen, wo bleibe ich dann? Und so ist es jetzt bei Solo-Selbstständigen, sage ich mal, die sind quasi ihre eigene Führungskraft. Das heißt, die sind möglicherweise ja selber in einer Veränderung, vielleicht in einer Krise, haben gewisse Ängste, und das ist quasi die Parallele, wo wir dann aber natürlich jetzt weniger bei einer Beratung, vielleicht eher also bei einem Coaching sind. Also wirklich dieses, wo stehe ich eigentlich, wo sind meine Ressourcen, wo habe ich Konflikte, mit wem muss ich reden? Also diese, im Grunde ist das ja eine Selbstreflexion dann, die man als Solo-Selbstständiger sich irgendwie gönnen muss, ne? Oder oder sich eben auch Hilfe sucht vielleicht.
Ja, dann lass uns mal bei diesem Begriff bleiben. Also bis gerade haben wir wahrscheinlich eher über Beratung gesprochen. Wenn man beratend in eine Organisation geht und da Prozesse und Projekte begleitet, die halt irgendetwas verändern sollen, etwas nach vorne bringen sollen. Und wenn ich aber jetzt nur mich als Einzelunternehmer, Unternehmerin habe, dann ist es eigentlich eher ein Coaching, weil ich ja bei mir selber ansetzen muss. Wo genau ziehst du die Unterschiede?
Du meinst jetzt zwischen Beratung und Coaching,
ja.
Also sagen wir mal so, das Coaching ist, also ich bin ja systemischer Coach, und das bedeutet wirklich, also es gibt ja auf dem Markt heutzutage ganz viele Coaching-Angebote. Ne?
Hat Vor- und Nachteile.
Genau, von Sportcoaching, Beauty-Coaching und so weiter. Das systemische Coaching setzt ganz stark auf die, ich sag mal, auf die Stärkung des Coaches. Und zwar, dass man durch Gespräche und vor allem durch systemische Fragen dem Coachee ermöglicht, neue Blickwinkel zu gewinnen und neue Handlungsspielräume sich zu erarbeiten. Viel stärker, als dass ich jetzt eine Lösung bringe. Also also der Coach bringt keine Lösung. Er kann mal Impulse geben, und er kann auch, wenn ihm jetzt was ganz stark auffällt, kann er mit Hypothesen arbeiten und Angebote machen. Ne? Und aber der Kern des Erfolgs von Coaching liegt darin, dass der Coachee selber tatsächlich neue Blickwinkel gewinnt und in seinem System neue Dinge erkennt. Und man ist eben kein Lösungsgeber als Coach.
Das klingt dann aber wahnsinnig unbequem. Also da hole ich dich jetzt schon, ich will eigentlich Lösungen, und du sagst mir, ich habe keine Lösung, sieh selber zu.
Genau, also das ist ganz wichtig für den Coachee quasi aber das Witzige ist, man muss offen sein für diesen Ansatz, aber vielleicht kennt man das ja, dass man schon mit 5 Freunden oder mit seinem Partner, seiner Partnerin gesprochen hat und jede Menge gut gemeinte Tipps bekommen hat, die einem aber gar nicht weitergeholfen haben. Und genau, also es ist, man muss sich auf diesen Ansatz einlassen, aber es hat wirklich, also es gibt verblüffende Ergebnisse häufig. Und ja, zwar, also was gar nicht selten passiert, ist, dass Menschen denken, du musst mir jetzt helfen, diese Gehaltserhöhung durchzubringen. Wie kann ich das jetzt endlich mit meinem Chef verhandeln? Und dann kommt im Coaching raus, dass es eigentlich ein Wertschätzungsthema ist und dass man diese Wertschätzung auf anderem Weg auch erlangen kann und dass es gar nicht unbedingt die Gehaltserhöhung ist. Also es ist so ein Beispiel, wie sich quasi Anliegen dann im neuen Lichte zeigen, ja, durch diese Gespräche.
Dann, genau. Ne? Ja. Ja, das finde ich spannend. Und in der Tat ist natürlich so, dass nicht jeder gut gemeinte Rat dann auch hilft. Also man sollte schon gucken, was hat man selber in sich. Sag noch mal kurz, das Systemische daran bedeutet, ihr guckt auf das große Ganze dann, oder was meint dieser Begriff?
Ja, das ist ein Teil vom Systemischen. Also das heißt, dass man immer guckt, also dass man erstmal sagt, also das Systemische besteht aus verschiedenen Denkansätzen. Das eine ist der Konstruktivismus, der damit reinspielt. Das heißt, man geht davon aus, dass es kein objektives Problem gibt, sondern dass jedes Problem, das der Coachee mitbringt, seine eigene Wirklichkeitskonstruktion ist.
Das ist der eigene Film, der genau, da in meinem Kopf
und
abläuft.
Genau, und man versucht quasi, ihm zu helfen, diese Wirklichkeitskonstruktion zu reflektieren. Und das Systemische ist auch zu gucken und zu sagen, das sind immer Wechselwirkungen. Das ist nie irgendwie Ursache-Wirkung, sondern es gibt verschiedene Wechselwirkungen und zu gucken, was ist das System? Ne? Also wer spielt da eine Rolle? Wo sind die Systemgrenzen? Was spielt keine Rolle mehr? Und um ihm zu helfen, ja, tatsächlich das besser zu erkennen und
Das kommt mir teilweise jetzt auch bekannt vor, weil bei der Firmenhilfe und auch bei Instart probieren ja meine Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch ähnliche Dinge, weil ja dieser Perspektive, wenn die Leute total im Tunnel sind und zu uns kommen und nichts mehr rechts und links sehen, ja, dann ist ja eine der wichtigsten Sachen einmal zu sagen, okay, guck mal anders drauf, guck mal von außen drauf. Ja. Ich erinnere mich mal an ein Coaching, was ich mal gemacht habe, wo es darum ging, sag mir mal, wer ist deine beste Freundin oder dein bester Freund, und der sitzt jetzt da auf dem Stuhl und soll jetzt mal deine Situation erklären. Und allein dieser Weg, ich habe mich dann auf einen anderen Stuhl gesetzt und habe das Problem aus der Perspektive mal geschildert. Und dann fühlte sich das komplett anders an. Es kamen sogar andere Worte raus. Ja. Also fand ich total faszinierend. Also Perspektivwechsel kann ich mir auch vorstellen, ist da der Dreh- und Angelpunkt. Wo würdest du sagen, geht so ein Einzelcoaching noch mal weiter gegenüber solchen Elementen, wie wir sie ja hier bei Firmenhilfe und Instart auch machen können?
Also es ist so, du kannst halt mit den unterschiedlichsten Anliegen zum Coaching kommen, ne? Also du kannst, also einmal, wie du sagst, wenn jemand nur noch schwarz oder weiß sieht, ne, und sagst, ich kann nur irgendwie ganz oder gar nicht, dann kann man aus diesem Kreislauf häufig da demjenigen raushelfen. Was im Coaching so ein klassisches Thema auch ist, sind zum Beispiel Glaubenssätze. Ich weiß nicht, inwiefern ihr solche Dinge bearbeitet.
Ja, das spielt bei Insta tatsächlich auch eine Rolle.
Ja, genau. So zum Beispiel, ich kann nicht mit Geld umgehen oder mir misslingt alles. Ne? Dass man wirklich daran arbeitet, zu gucken,
was ist genau
und was möglicherweise ist ein Anteil in dir oder es ist irgendwie eine Stimme aus meistens ja der Kindheit, aber diesen Glaubenssatz eben zu korrigieren, sage ich mal, ne, den in etwas Realitätsnäheres zu übersetzen und zu gucken, was daran stimmt, aber was auch nicht. Und es geht wirklich ganz stark darum, die eigenen Ressourcen anzuzapfen und zu stärken. Also zu sagen, worauf kannst du aufbauen? Ne? Weite mal den Blick. Also an Familie, an Netzwerk, an Sport, an guten Gewohnheiten. Und es geht auch ganz stark im Coaching um gelingende Beziehungen, also im Sinne von, wenn ich neue Blickwinkel einnehme, kann ich auch Kommunikation anders gestalten, ich kann mit Konflikten besser umgehen.
Und das heißt da auch Beziehungen zu Kunden oder zu Lieferanten oder so, im betrieblichen Kontext gibt es ja viele Arten von Beziehungen.
Genau, aber auch im Privaten eben, ne? Das wirkt dann überall und ich weiß nicht, ob ihr das feststellt, ich stelle das manchmal fest, dass Menschen sagen, und dann habe ich mit dem einen Konflikt und mit dem habe ich Streit und da habe ich Stress und dann merkt man schon, da gibt es einen gemeinsamen Nenner, nämlich den Coachee, und da gibt es bestimmte Muster. Ne?
Ja.
Und
Ja, aus meiner eigenen Firmenhilfezeit habe ich auch sehr lebhaft in Erinnerung, dass es echt heftig ist, wenn man eigentlich jemandem erzählen muss, so nach ein bisschen Bestandsaufnahme, dass ein Großteil des Gesamtproblems dieses Unternehmens eigentlich der Unternehmer oder die Unternehmerin selber ist. Mhm. Das macht schon was mit einem, glaube ich. Genau. Und das ist auch eine harte Message.
Ja.
Wie gehst denn du da an sowas ran? Hält man das gut aus?
Also so eine Message dürftest du als Coach nie bringen,
okay.
Ne, weil das wäre, dann würde man denjenigen quasi sofort auf eine Art das Vertrauen wahrscheinlich nicht mehr haben, sondern es geht quasi dann, wenn du sowas wahrnimmst, dann würde man als Coach eben versuchen, Fragen dahingehend zu stellen, welche Hypothesen hast du, woran liegt das? Oder eben zu sagen, also demjenigen zu helfen, welche Motive könnte deine andere Konfliktpartei haben. Es gibt ganz schöne Stuhlübungen, wo man wirklich die Position des anderen, des Konfliktgegners, sage ich mal, einnimmt und den sprechen lässt. Also es geht einfach wirklich nur um Perspektivwechsel und niemals um zu sagen, ich glaube, das Problem liegt bei dir.
Ne? Okay. Ja. Also zumindest durch die Blume sagen am besten, aber eigentlich selber rausfinden lassen.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Und arbeitest du mit Coaches dann auch so Maßnahmenpläne ab, wie man das aus Beratungsprojekten kennen würde, wenn du jetzt als Change Managerin wieder im Unternehmen unterwegs wärst?
Nein, also das gar nicht. Das Einzige, was ich mache, ist, also es ist ja so, ich bringe ja keine Lösung, ne, sondern ich helfe dem Coachee, auf eigene Ideen zu kommen. Und das Einzige, wo man jetzt vielleicht in Maßnahmen sprechen würde, ist, dass man im Coaching häufig so eine Art, ich nenne es jetzt mal Hausaufgabe mitgibt, aber die Hausaufgabe, das sind quasi Reflexions- und Beobachtungsaufgaben. Und das sind quasi eher die Maßnahmen, wo man sagt, kannst du dir vorstellen, mal bis zu unserem nächsten Treffen, und das sind dann so Sachen wie einfach mal deinem Kollegen Nein zu sagen, wenn jetzt jemand darunter leidet, dass er immer zu allen Ja sagt und nicht mehr klarkommt. Und dann beobachtest du, wie fühlst du dich dabei, wie reagiert der andere. Einfach mal Dinge bewusst anders zu tun. Oder dass man sagt, mach mal so eine Als-ob-Übung. Das heißt, wenn jemand nicht weiß, soll ich jetzt kündigen und den Job in Berlin nehmen oder nicht, dann sagt man, du tust jetzt mal 3 Tage so, als hättest du gekündigt und würdest nach Berlin ziehen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Und fühlst dich da rein und dann machst du 3 Tage das andere. Also genau. Und ansonsten kommen die Maßnahmen, oder man sagt, mach doch mal eine Pro- und Kontraliste so, ne? Aber die Maßnahmen kommen wirklich ganz stark vom Coachee, und oft sind es eben auch keine Maßnahmen, sondern tatsächlich diese neuen Blickwinkel.
Ja, ja. Was man, glaube ich, beim Thema Coaching auch nochmal ansprechen müsste, es gibt ja unfassbar viele Angebote, und wir merken das ja auch sowohl bei der Gründerplattform als auch bei Instart und der Firmenhilfe. Viele machen sich ja in dem Bereich jetzt gerade auf den Weg und wollen damit versuchen, irgendwie ihr Glück zu machen, obwohl es unfassbar schwer ist, damit überhaupt Geld zu verdienen. Also die Geschäftsmodelle dahinter, die machen richtig Arbeit, bis die funktionieren. Mhm. Wie würdest du sagen, kann man denn zumindest, wenn man jetzt ein Coaching in Anspruch nehmen will, ein seriöses von einem oder auch ein qualitativ hochstehenderes Angebot unterscheiden von schlechteren oder von sogar unseriösen?
Also Coaching ist ja ganz stark ein Vertrauensthema, ne? Und da läuft ganz viel über Empfehlungen. Also ich würde immer mich umhören, wer hat gute Erfahrungen irgendwo gemacht, weil, ne, das kannst du aus einer Webseite nicht rauslesen. Mhm. Also das finde ich gut, wirklich gucken, wer empfiehlt jemanden, dann genau zu gucken, also welche Spezialisierung hat so ein Coach, auch wie lange arbeitet der schon. Es gibt so Dinge wie, ist er Mitglied in einem Verband, das finde ich jetzt nicht zwingend, ich kenne auch viele tolle Coaches, die keine Verbandsmitgliedschaften haben, aber dann gibt es natürlich Netzwerke, die auch eine gewisse Aufnahmequalitätsstandards haben. Und es ist so, dass man, dass jeder seriöse Coach ein kostenloses Erstgespräch anbietet. Mhm. Also man sollte sich immer mehrere angucken, jetzt niemals sofort loslegen.
Ja, es muss ja auch persönlich funktionieren, glaube ich.
Genau, ne? Es muss funktionieren. Und es gibt eben dieses kostenlose Erstgespräch, was häufig schon sehr intensiv ist. Und ich glaube, da kriegt man schon ein gutes Gefühl dafür, ob man sich gut aufgehoben fühlt und auch das Gefühl hat, man wird verstanden.
Ja. Ja, und dann würde mich natürlich interessieren, wie du als Coach auf digital gestützte Angebote guckst, wie wir das ja bei Instart insbesondere probieren, dass wir halt versuchen, Coaching-Elemente zu verbinden, aber mit einer digitalen Servicestrecke, die die Leute im Prozess hält, die uns allen die Arbeit, die Zusammenarbeit erleichtert. Ist das eher was, wo du kritisch drauf guckst oder sagst du, dass da steckt ganz viel drin?
Also du meinst auch das Coaching-Gespräch selber, ne? Nicht nur das Begleiten.
Ja, also die Organisation des Gesamtprozesses.
Ja, also das finde ich total funktional, sage ich mal. Ne? Das finde ich, also das hat für mich gar keine Nachteile. Wir haben ja alle seit der Pandemie gesehen, wie viel online geht, was ne, auch bei mir Kundenworkshops auch zu schwierigen Themen, wo man vorher dachte, das geht wirklich nur live, ja. Und das ging alles auch.
Ja, das deckt sich mit unserer Erfahrung auch, ja. Es geht und, so viel.
Ja, und ich kenne auch viele Coaches, die digital ganz viel machen. Es gibt Coaching-Plattformen. Also ich persönlich finde, also Coaching ist ja ein Vertrauensbusiness. Und deshalb finde ich persönlich es gut, wenn man jetzt zum Beispiel den Coachee einmal persönlich vorher gesehen hat. Mhm. Und dann kann man schon so ein bisschen sich beschnuppern und dann ins Digitale wechseln. Aber meine Erfahrung ist, oder was ich auch sehe, ist, es geht auch durchaus nur virtuell. Und ich glaube, dann ist es aber einfach wichtig, dass man ja im virtuellen Raum, das wissen wir alle, trotzdem auch versucht, so Bedingungen zu schaffen, dass Nähe auch entstehen kann, dass man eben mehr auf Körpersprache achtet, dass man auch lange Pausen lässt, dass man häufiger Rückmeldung einholt. Wie geht's dir gerade? Was passiert gerade? Ne? Weil man sieht nicht den ganzen Körper, man sieht nur den Oberkörper. Und also ne, dann gibt's für den Coach sozusagen noch ein paar Dinge, wo er dann besonders drauf achtet, um dieses Vertrauen und den Kontakt zum Coachee zu halten.
Ja. Würdest du sagen, es gibt irgendwie ein Signal, was ich spüren könnte, um zu sagen, so, ich hole mir, glaube ich, besser mal einen Coach?
Ja, also ich glaube, dieses klassische, was wir eben schon mal kurz angesprochen hatten, ich sehe nur noch entweder dies oder das und beides will ich eigentlich nicht, Pest oder Cholera. Und da kann Coaching super helfen. Es kann auch dieses, was wir auch schon angesprochen haben, ich habe Konflikte oder ich oder das Thema Work-Life-Balance, ne, wie manage ich meinen Stress? Das ist irgendwie ein gutes Thema, wenn ich in der Übergangsphase bin, ne, also jetzt gerade vielleicht für eure Zielgruppe, mache ich weiter, mache ich was ganz anderes, welche Fähigkeiten oder ich wollte doch schon immer mal die Strandbar in St. Peter aufmachen. Also ne, diese einfach mal eine Standortbestimmung zu machen. Und was ich ganz toll finde, also der ganze Ursprung von Coaching, das kommt ja aus Amerika, wo das wirklich für Top-Führungskräfte ein Angebot war. Es war quasi ein Reflexionsraum vor allem. Ne, wenn man sagt, ich brauche mal jemanden, der mir ganz intensiv, empathisch sich nur auf mich fokussiert und mir diesen Raum gibt, mal auszuspeichern, was bei mir irgendwie alles los ist.
Ja, das ist spannend. Ja, dann gib uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal irgendwie einen Impuls. Also welche Frage, würdest du sagen, sollte sich jeder und jeder, die irgendwie ein kleines Unternehmen haben oder solo unterwegs sind, welche Frage sollte man sich in diesem Gesamtzusammenhang auf jeden Fall mal gestellt haben?
Also ich glaube, vielleicht sich zu fragen, habe ich so ein Netzwerk, das mich stärkt, ne? Also in diesem, ne, es ist sehr anspruchsvoll, selbstständig zu sein und bin ich, habe ich Menschen, mit denen ich mich fachlich austauschen kann, aber habe ich eben auch diesen Raum, um Dinge mal auf einem anderen Level zu reflektieren. Ne? Und da wären wir dann bei Coaching und da gibt es eben auch kostenlose Angebote, auch in Hamburg jetzt zum Beispiel. Das muss jetzt nicht immer viel Geld kosten, sondern einfach zu sagen, ich probiere das vielleicht mal aus. Ne? Also das und vielleicht auch, also gerade wenn man sich dann für Coaching entscheidet, es ist eben keine Beratung. Also wirklich, man muss eine Bereitschaft mitbringen, sich zu reflektieren.
Und Dinge auch erstmal einfach auszuhalten und stehen zu lassen und nicht gleich die schnelle Lösung zu erwarten.
Genau, nicht die schnelle Lösung zu erwarten und gewisse Entwicklungsbereitschaft auch zu haben.
Ja. Ja, das bringt mich auf jeden Fall zu dem Punkt, und das ist vielleicht auch ein guter Schlusspunkt für unsere heutige Folge. Meine Erfahrung ist schon lange, dass es zwischen Erfolg und Misserfolg unternehmerisch ganz viel entscheidet, ob man meint, alles alleine machen zu müssen, mhm, oder ob man sich eine Begleitung holt, ja, die einen dazwischendurch mal sortiert. Ja. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, und den höre ich jetzt bei dir auch wieder raus. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir zu diesem Punkt jetzt tatsächlich auch gekommen wären. Liebe Silke, ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, es ist ganz viel gesagt, ganz viel Impulse sind hier gesetzt.
Gerne.
Herzlichen Dank dafür, für diesen Einblick in Coaching und Change-Beratung. Ja, und herzlichen Dank an euch alle da draußen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dieser Podcast hilft euch tatsächlich ein bisschen weiter. Sagt uns das auf jeden Fall gern, zum Beispiel über eure Podcast-App. Wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis dann.
Tschüss.